Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Mangelware. Berlin auf der Suche nach Amtsärzten. Hochzeitsmarsch auf der Autobahn. Der Streit um Partykorsos. Alte Idee neu aufgelegt. Genossenschaften gegen die Wohnungsnot. Heute mit Irene Geuer.
In genau einem Monat wird in Brandenburg der Landtag gewählt und vielerorts liegen die Politikernerven blank, weil es geht so manches drunter und drüber. Zum Beispiel bei der SPD. Die Partei wirbt für mehr Ärzte. Auf dem Wahlplakat ist aber keine Medizinerin zu sehen, sondern eine Mitarbeiterin der Parteizentrale. Ein anderes Wahlplakat zeigt SPD-Landeschef Woidke, wie er eine Anwohnerin grüßt. Auch sie entpuppt sich als Genossin. Peinlich, wenn es rauskommt. Und das in Zeiten, da um jede Stimme hart gekämpft wird. Die AfD liegt derzeit laut Umfragen weit vorn, auch vor der CDU. Da schauen wir uns die Wahlkampfdramen mal etwas genauer an. Die Christdemokraten haben in Brandenburg bewegte Zeiten hinter sich, mit innerparteilichem Gezänk und Postengerangel, bis dann Ingo Senftleben als Landesvorsitzender gewählt wurde. Er schaffte es, die CDU in Brandenburg wieder zu einen. Zwistigkeiten wurden intern gelöst. Also alles schien so, als könnte es die CDU tatsächlich schaffen, in Brandenburg mal wieder ans Regieren zu kommen. Seit 10 Jahren sitzt sie in der Opposition. Aber dann hat Ingo Senftleben erklärt, er könne sich eine Koalition mit der Linken vorstellen. Aufschrei in seiner Partei. Und neben dem gab es dann auch hier eine Wahlplakataffäre. Ein Polizist mit Senftleben abgebildet, den man gar nicht gefragt hatte, ob er damit einverstanden ist. Mehr aus diesem Drama berichtet Ihnen Vanja Budde. Und ich sage Ihnen, es hat ein klangvolles Ende. Aber fangen wir vorne an.
CDU-Chef Ingo Senftleben ist auf Wahlkampftour. Der 44-Jährige klappert jeden Wahlkreis ab, wandert dabei viel. Hier in Brandenburg an der Havel fährt er auch im Kanu auf dem namensgebenden Fluss. Begleitet von einem Kamerateam in einem Motorboot.
Ja. So, die Backbord-Seite, hätte ein bisschen aufpassen, das war da nicht so.
Hallo, hallo.
Der Spitzenkandidat der märkischen CDU entsteigt in Outdoor-Hose und dunkelblauer Windjacke dem schwankenden Gefährt. Es ist ungewohnt, ihn mal nicht im weißen Hemd mit Schlips zu sehen. Ingo Senftleben und sein Team machen sich zu Fuß auf durch die Altstadt.
Herr Schön. Hallo. Hallo. Ingo Senftleben. Hallo. Grüße Sie. Ja. Wir sind auf Wanderschaft durch Brandenburg.
Der Kandidat geht zu Optikern und Apothekern. Es gibt Gesprächstermine im Krankenhaus und Interviews mit der Regionalpresse. Sein Bekanntheitsgrad ist noch ausbaufähig. Gefragt, ob sie wissen, wer da in ihrer Stadt herumläuft, zeigen sich viele ahnungslos.
Wer jetzt? Mit der blauen? Nö.
Nö.
Nein.
Politiker?
Die CDU muss Gas geben. Nur noch wenige Wochen bis zur Wahl. Und laut der jüngsten Umfrage liegt sie bei nur 16,3% auf Rang 4, vor den Grünen mit 15%. Die seit 10 Jahren mitregierende Linke erreicht demnach 16,9%. Und die AfD liegt mit 21,3% vorne. Bekanntester Politiker im Lande ist Ministerpräsident Dietmar Woidke von der seit der Wende regierenden SPD, die aber auch nur noch bei rund 17% herumkrebst. Die Stärke der AfD erwachse auch aus der schlechten Bilanz der rot-roten Landesregierung, sagt Ingo Senftleben, während er am Neustädtischen Markt in die Straßenbahn einsteigt.
Das fängt bei Bildungspolitik an, geht über die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere die öffentliche, die Frage von Bebauungsmöglichkeiten. Ärzteversorgung ist ein ganz großes Thema, Mobilfunk ist ein ganz großes Thema. Also man kann es eigentlich zusammenfassen mit dem Ergebnis, da wo der Staat funktionieren muss und Menschen das Gefühl haben, er funktioniert nicht, da gibt es entsprechend auch die Kritik.
All das soll anders und besser werden. So verspricht es die CDU, falls aus dem Frust eine Wechselstimmung erwächst und die Union am Wahlabend zum ersten Mal der Sieger ist. Senftleben will dann mit allen anderen Parteien Gespräche führen, auch mit der AfD, mit der er aber eine Koalition ausschließt. Senftleben kann sich jedoch das bundesweit erste Regierungsbündnis mit der Linken auf Landesebene vorstellen. Das hat ihm nicht nur an der Spitze der Union viel Kritik eingebracht. Auch den eigenen Landesverband scheint der Vertreter des liberalen Merkel-Kurses damit überfordert zu haben. Der Wahlparteitag Mitte Juni geriet jedenfalls zum Debakel.
Listenplatz 1 angetreten ist Spitzenkandidat und Landesvorsitzender, Fraktionsvorsitzender Ingo Senftleben. Auf Ingo Senftleben entfielen 82 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen, das sind 73,21%. Ingo Senftleben ist als Spitzenkandidat der CDU Brandenburg für die Landtagswahl am 1. September diesen Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch.
Die CDU zählt anders als die anderen Parteien die Enthaltungen nicht mit. Sonst wären es sogar nur 69% gewesen. Nach diesem miesen Ergebnis bekam Senftleben anschließend auch noch Ärger mit dem Rest seiner Landesliste. Für die hatte er, der sich auch für Blühstreifen stark macht und die Fridays for Future lobt, auf aussichtsreichen Plätzen lauter junge Frauen vorgesehen. Doch das war nicht abgestimmt mit den mächtigen Kreisverbänden. Hinter seinem Rücken organisierter Widerstand führte dazu, dass einige seiner Kandidatinnen nicht durchkamen.
Ja, da hätte ich vor diesem Vorschlag noch etwas mehr und intensiver begründen und erklären müssen. Aber glaubt denn irgendeiner, das hätte an den grundsätzlichen Erwägungen anderer etwas geändert, sich trotzdem aufzustellen und zu kandidieren?
Am Abend des langen Wahlkampftages in Brandenburg an der Havel nimmt sich Ingo Senftleben Zeit für ein Interview. Auf den Parteitag angesprochen, reagiert der sonst so freundliche Mann leicht gereizt.
Wer Risiko eingeht, wie ich das gemacht habe mit dem Vorschlag, der muss auch mit dem Risiko leben, dass an der einen oder anderen Stelle die Partei eine andere Auffassung hat. Wir sind in der Demokratie.
Auf den vorderen Plätzen sind aber nun Gegner einer Koalition mit der Linken gelandet. Und Senftleben will als erster CDU-Landesverband die Mitglieder über einen möglichen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Das kann heiter werden. Am 1. September wird sich zeigen, ob die Wähler die CDU an der Macht sehen wollen und einen Ministerpräsidenten namens Ingo Senftleben. Derweil sorgt in den sozialen Netzwerken der Ingo-Song für Spott, aber auch für Spaß. Als interne Motivationshilfe fürs Team erdacht, gelangte die bizarre Komposition aus Versehen an die Öffentlichkeit. In Brandenburg zumindest sind Zeilen wie »Wer haut Verbrechern auf den Po? Ingo, Ingo!« »Mit wem kann man auch mal einen heben, Ingo Senftleben, in aller Munde?« Ob peinlich oder produktiv, dem Bekanntheitsgrad des Herausforderers dürfte der Song auf jeden Fall steigern.
Wer wird fürs Land alles geben? Ingo Senftleben. Mit wem kann man auch mal einen heben? Ingo Senftleben.
Ja, Vanja Butte über den CDU-Wahlkampf in Brandenburg.
Politik ist nicht immer nur Ponyhof.
Dem öffentlichen Dienst gehen die Fachkräfte aus. Das ist kein neues Problem, aber eines, das immer größer wird. Bei der Feuerwehr, im IT-Bereich oder bei der Lebensmittelkontrolle. Es werden Leute gesucht. Und wenn Sie glauben, dass es das Problem vor allem im ländlichen Bereich gibt, dann ist das ein Irrtum. Es stimmt zwar, viele wollen nicht aufs Land, sondern lieber in die Stadt. Aber es geht nicht nur um Wohnorte. Es geht vor allem um Bezahlung. Und weil die im öffentlichen Dienst nicht besonders üppig ist, bleiben Stellen unbesetzt. Früher hatte der öffentliche Dienst ja noch das Argument, hier haben Sie einen sicheren Arbeitsplatz. Aber das zieht heute auch nicht mehr, da die Arbeitsmarktlage so komfortabel für Arbeitnehmer ist. So kommt es, dass in Berlin Amtsärzte fehlen. Neukölln hat deshalb zum Beispiel den sozialpsychiatrischen Krisendienst kurzerhand geschlossen, berichtet Claudia von Laak. Das bedeutet, im Sommer sollte man als Neuköllner tunlichst kein psychisches Problem bekommen. Aber wie schnell das doch eigentlich jedem passieren kann.
Die alleinstehende Seniorin war schon immer etwas wunderlich. Aber nachdem sie sich gegen den Rat ihrer Ärzte selber aus dem Krankenhaus entlassen hatte, aß sie nicht mehr, lief barfuß und zerlumpt auf der Straße herum, behauptete, sie sei ausgeraubt worden. Nachbar Klaus Möller kümmerte sich um sie, aber der Zustand wurde immer schlimmer.
Der letztlich in einer Hilflosigkeit endete. In dieser Situation habe ich dann Kontakt aufgenommen mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Stadtbezirkes. Das war in diesem Fall war es wirklich eine sehr nützliche Hilfe.
Ein Vorfall aus dem Berliner Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg. Passierte etwas Ähnliches in Neukölln und besorgte Nachbarn wählen die Nummer des dortigen Krisendienstes, hören Sie im Moment folgende Ansage.
Guten Tag. Aktuell und bis auf Weiteres ist unser ärztlicher Notdienst nicht besetzt. Es können keine Notdienstmeldungen entgegengenommen werden. Vielen Dank, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes.
Wir haben gegenwärtig nicht das ärztliche Personal, um diesen Notdienst so zu gewährleisten, dass wir die Meldungen, die wir erhalten und die ein Aufsuchen erforderlich machen, tatsächlich auch abarbeiten können.
Sagt Ines Gögelein-Machfuß. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychologie leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst in Neukölln. 8 Stellen wären für die Arbeit optimal, sagt sie. 6 stehen ihr zur Verfügung. 3,5 sind nur besetzt. Nicht nur Psychiater fehlen im Neuköllner Bezirksamt. Auch der Chefposten im Gesundheitsamt ist nur vertretungsweise besetzt. Der Amtsarzt ist in Rente gegangen. Sein Stellvertreter folgt im September. Seit 3 Jahren fehlt ein Hygiene- und Umweltmediziner, der die Hygiene in den Krankenhäusern kontrollieren muss. Um diese Stelle zu besetzen, hatte Gesundheitsstadtrat Falko Lieke zeitweise einen privaten Personaldienstleister eingesetzt.
Dieses Unternehmen war erfolglos. Über 2 Jahre haben die gesucht, haben keinen Arzt gefunden in diesem Fachbereich, der nach Neukölln will, beziehungsweise der überhaupt in öffentlichen Dienst will.
Um die gesetzlichen Vorgaben im Bereich Krankenhaushygiene erfüllen zu können, musste Neukölln einen teuren Dienstleister einschalten. 7 Ärzte könnte Gesundheitsstadtrat Falko Lieke von heute auf morgen einstellen. Jede 5. Arztstelle im Bezirk ist nicht besetzt. Es kämen einige wenige Bewerbungen, sagt der CDU-Politiker, aber denen müsse er absagen, weil zum Beispiel die entsprechende Facharztausbildung fehle.
Oder, wie wir in einem Fall hatten, einen guten Bewerber aus einem anderen Bundesland sich bei uns vorgestellt hat, den ich sofort mit Kusshand und rotem Teppich genommen hätte, der dann sagt, Herr Lieke, tut mir leid, aber für das Geld komme ich nicht nach Berlin.
Arzt oder Ärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das hat Vor- und Nachteile. Das Plus sind geregelte Arbeitszeiten, keine Einsätze am Wochenende. Der Nachteil ist das vergleichsweise geringe Gehalt. Sie erhalten bis zu 1.500 Euro monatlich, weniger als ein Klinikarzt.
Meine Forderung ist ganz einfach. Ich möchte den Tarifvertrag anwenden, in dem steht, dass ich unter bestimmten Voraussetzungen auch Zulagen bezahlen kann, bis hin zu einer 20-prozentigen Zulage. Wir brauchen die Verbesserung der Bezahlung. Das ist der Schlüssel.
Plus 20% für Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das lehnt Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz ab. Mit mir nicht, sagt der SPD-Politiker.
Zahlt doch auf alle einen generellen Aufschlag von 20%. Der ist aber genau dafür nicht gedacht, sondern der ist für bestimmte Einzelfälle gedacht. Und das muss auch mit den Einzelfällen begründet werden.
Berlins Finanzsenator hat gemeinsam mit der Gesundheitssenatorin ein anderes Konzept erarbeitet. Eine außertarifliche Lösung, um die Gehälter anzuheben. Diese wird allerdings seit einem Jahr vom Hauptpersonalrat blockiert. Sie bringe das Tarifgefüge durcheinander, lautet das Argument. Falko Lieke schlägt sich mit der flachen Hand gegen die Stirn und stöhnt auf.
Ich habe hier einen gesetzlichen Auftrag. Und wenn die Rahmenbedingungen nun mal so sind, dass in einzelnen Bereichen dieser gesetzliche Auftrag in Gefahr ist, denn es ist mir das Tarifgefüge, ehrlich gesagt, Piepe.
Claudia van Laak über die verzweifelte Suche nach Amtsärzten.
Thank you.
Am 1. September, also auch in einem Monat, endet die Bewerbungsfrist in der SPD um die Parteispitze. Es dürfen sich, das ist neu, zwei den Posten teilen. Und auf der Internetseite der SPD wird klar, also ein Gerangel gibt es nicht. Unter dem Punkt, wer kandidiert, stehen zwei Namen eines Duos, Christina Kampmann und Michael Roth. Der SPD-Bezirk Hessen-Nord hat das gemischte Doppel nominiert, wobei Christina Kampmann aus Nordrhein-Westfalen kommt. Ihr Wahlkreis ist Bielefeld. In NRW macht sich noch ein zweites Duo startklar, Karl Lauterbach und Nina Scheer, wobei sie aus Berlin kommt. Aber noch ist nichts offiziell. Und dann gibt es eine Menge Gerüchte. Gesine Schwan und Kevin Kühnert werden als Paar gehandelt, wie auch Katharina Barley und Lars Klingbeil, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Wenn aus den Gerüchten keine handfeste Kandidatur wird, was bleibt dann von diesem Projekt der SPD? Sie hat mehr Basisdemokratie versprochen. Am 26. Oktober sollen die Mitglieder befragt werden. Über was, wenn es vielleicht gar keine Auswahl gibt? Viele schauen deshalb auf Nordrhein-Westfalen, sagt Moritz Küpper. Und er hat gefragt, sind Sie stolz darauf?
Nein, stolz sei er nicht, sagt Sebastian Hartmann.
Das ist ein Wort, das in dem Zusammenhang, glaube ich, unpassend ist. Dass wir aber als nordrhein-westfälische SPD ein Viertel aller Mitglieder stellen, erfüllt einen mit Freude, dass auch aus dieser Mitgliedschaft sich Personen dann zusammenbringen.
Hartmann, weißes Hemd, Jeans, Chef des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands, eben Nordrhein-Westfalen, sitzt im Willy-Brandt-Haus, das es auch in Grevenbruch gibt. Er ist auf Sommertour, kümmert sich um das Thema Wohnen, um die Wahlkämpfe von sozialdemokratischen Kommunalkandidaten und unterbricht diese Reise für ein Gespräch über die Suche nach der oder dem oder den neuen SPD-Vorsitzenden. Denn es ist bisher ein seltsames Rennen um das, wie einst Franz Müntefering sagte, schönste Amt nach dem Papst. Zwei Kandidatenteams mit Chancen gibt es bisher. Christina Kampmann, NRW-Landtagsabgeordnete und von 2015 bis 2017 Familienministerin an Rhein und Ruhr, tritt zusammen mit dem Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth aus Hessen an. Auch die Bundestagsabgeordneten Nina Scheer aus Berlin und Karl Lauterbach, Wahlkreis 101, Leverkusen und Köln-Mülheim, haben ihre Ambitionen angemeldet, macht eben 50% aus NRW. Hinzu kommt, wohl chancenlos, die Kandidatur des ehemaligen Bonner Bundestagsabgeordneten Hans Wallow, also nochmal NRW. Hartmann, der parallel immer wieder Kurznachrichten bekommt und beantwortet, weiß all dies, kennt die Verantwortung der NRW-SPD.
Wir wären am Ende zufrieden und so sind wir pragmatisch in Nordrhein-Westfalen, wenn wir da der SPD und uns gemeinsam wieder auf die Füße helfen, damit wir unserer gesellschaftlichen Verpflichtung und Verantwortung nachkommen.
Die Kür der SPD-Spitze ist komplett neu aufgesetzt, sozusagen eine Premiere. Erstmals können zwei Personen als Team antreten, erstmals wird es einen Wahlkampf mit 23 Regionalkonferenzen geben und erstmals sollen die Mitglieder abstimmen. Und dieses Ergebnis dann auf einem Parteitag im Dezember von den Delegierten abgebildet werden. Hartmann will sich daher nun auch erst einmal zurückhalten.
Wir wollen, dass die Stunde der Basis schlägt, dass auch die Basis der Partei in der Lage ist, eine unvoreingenommene Auswahl zu treffen. Deswegen ist es wichtig, dass es auch Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Am Ende wird es aber nicht darum gehen, aus welchem Landesverband man kommt, sondern es wird darum gehen, was ist das beste Konzept für die SPD.
Die Dramaturgie müsse stimmen, sagt er und hofft daher auf weitere Kandidaten, beispielsweise aus Niedersachsen, wo nach der kolportierten Absage von Ministerpräsident Stefan Weil vor allem die Namen von Landesinnenminister Boris Pistorius oder des ebenfalls aus diesem Landesverband stammenden Generalsekretärs der Bundes-SPD Lars Klingbeil gehandelt werden. Auch Kandidaturen aus dem Osten der Republik seien möglich. Thomas Kutschaty dagegen, dem SPD-Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen, wollte Hartmann eine Kandidatur sprichwörtlich verbieten. Großen Herausforderungen dürfe man nicht hinterherlaufen, hatte Kutschaty Mitte Juni gesagt, als es noch keinen ernsthaften Interessenten für die Parteispitze gab. Man dürfe aber auch nicht davor weglaufen. Hartmann, dessen Verhältnis zu Kutschaty als Konkurrenzkampf um die Nummer 1 in NRW gesehen wird, widersprach damals öffentlichkeitswirksam.
Ich glaube, dass die Aufgabe eines Parteivorsitzenden auf Bundesebene nicht zu kombinieren ist mit der Aufgabe eines Landesvorsitzenden oder Fraktionsvorsitzenden auf Landesebene.
Und wurde von Kutschaty via Twitter düpiert. Er werde, Zitat, in nächster Zeit intensive Gespräche mit unseren Mitgliedern führen. Danach sei der Zeitpunkt der Entscheidung über Kandidaturen gekommen. Es bleibt spannend. Zitat Ende.
Hallo.
Was auch für Hans Wallo gilt. Der 79-Jährige, lange Jahre Bundestagsabgeordneter und Vertrauter von Helmut Schmidt, empfängt in seinem Haus in Bonn. Heussallee, Kurt-Schumacher-Straße, Petra-Kelly-Allee. Der Bereich um Wallos Haus klingt nach alter Bundesrepublik. Und auch Wallo erzählt davon.
War bei Eppler, dem Kölner Hans-Jürgen Wischnewski. Ich habe beobachtet, wie die ihre Politik gestalteten, ihre Prioritäten setzten und auch, wie sie ein Ministerium geführt haben.
Das ist auch der Hauptgrund für seine Kandidatur.
Weil ich meine Erfahrung von Willy Brandt und Helmut Schmidt und von jahrelangen Beobachtung gelernt habe, wie Großapparate zu führen sind. Natürlich sind die Genossen anstrengend.
Aber er traue es sich zu. Sein Problem jedoch, bislang erfüllt er nicht die vom kommissarischen Parteivorstand aufgestellten Kriterien. Demnach müssen Bewerber von mindestens 5 Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband nominiert werden. Doch Wallo will sich davon nicht abhalten lassen.
Entscheidend ist die Wahlordnung. Und ich bin nach Zweifeln, die man immer haben sollte, fest entschlossen, die durchzusetzen.
Nach der bisherigen Wahlordnung der SPD reichte es, wenn ein Bewerber für den Parteivorsitz von 3 Ortsvereinen unterstützt wurde. Von daher sagt Wallo auch:
Meine Strategie ist, möglichst viele Ortsvereine hinter mich zu bringen. Also man braucht nur 3, die habe ich längst, um zu kandidieren. Aber ich möchte 15, 20 hinter mir haben, damit das auch politisches Gewicht hat.
Notfalls kündigt Wallo jedoch an, gegen das geplante Quorum zu klagen.
Setze ich es mit der Hilfe der Rechtspflege durch und kandidiere trotzdem.
Bei der SPD selbst gibt man sich angesichts dieser Ankündigung entspannt. Bisher habe es keine Beschwerden dazu gegeben, man halte an den Vorschriften fest, so eine Parteisprecherin gegenüber dem Deutschlandfunk. Aber Wallo sträubt sich auch gegen die Regionalkonferenzen im Herbst.
Auch das ist unrealistisch. Das hält keiner durch oder nur diejenigen mit Dienstwagen und mit einem großen Apparat, den sie hinter sich haben. Also die Gefahr besteht, dass von vornherein eine Selektion erfolgt.
Das wird ambitioniert, das wird auch anstrengend,
sagt dagegen Christina Kampmann am Telefon.
Aber ich sage Ihnen auch, ich freue mich auch auf die Diskussion mit der Partei, weil letztlich geht es zwar um ein Team, das ein Führungsduo darstellen soll, aber wir alle wissen auch, und ich bin mir sicher, das weiß auch die Partei, dass die Aufgabe, die vor der SPD liegt, dass die so groß ist, dass wir das nur alle gemeinsam hinbekommen. Deshalb haben wir auch gesagt, das ist unser Slogan, gemeinsam den Aufbruch wagen. Das wollen wir mit allen Genossinnen und Genossen vor Ort machen.
Die 39-Jährige aus Bielefeld kandidiert zusammen mit Staatsminister Roth, ist in diesen Tagen im Süden und Osten Deutschlands unterwegs, um sich bekannt zu machen. Der ehemalige Generalsekretär der Hessen-SPD Roth hatte Kampmann einfach angerufen.
Er hat sowas gesagt wie: Christina, ich habe eine ganz verrückte Idee, aber ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Wollen wir für den Parteivorsitz kandidieren? Ich habe mir dann auch noch mal lange Zeit genommen, um darüber nachzudenken, weil das, was mit Andrea Nahles passiert und gemacht wurde, das war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so lange her. Und deshalb war mir von Anfang an klar, was da eigentlich für eine große Aufgabe vor uns liegt und wie schwierig der Weg auch sein kann. Aber ich habe mal als Standesbeamtin gearbeitet und da weiß man auch, wie es ist, in den richtigen Situationen Ja zu sagen.
Ihre Kandidatur wirkt professionell, weist neben dem frühen Ankündigungszeitpunkt eine ausgefeilte Social-Media-Begleitung auf. Neben Hashtag Kampmann-Roth, wie sie sich bei Twitter nennen, kursieren noch die Namen der ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidatin Gesine Schwan und Juso-Chef Kevin Kühnert. In der SPD schlägt die Stunde der Außenseiter, so nannte es die Zeitung Die Welt kürzlich. Der aktuell prominenteste dürfte daher der Fraktionsvize Lauterbach sein. Der als sehr selbstbewusst geltende Mediziner und einstige GroKo-Befürworter, der zusammen mit der ebenfalls als links geltenden Berlinerin Scheer antritt, räumte bei seiner Antrittspressekonferenz direkt einen Fehler ein.
Wir sind der Meinung, die SPD sollte die Große Koalition verlassen.
weil wir zu wenig erreicht haben, zu wenig Perspektive nach vorne haben, zu wenig Legitimation in Bevölkerung und Wählerschaft und weil wir die notwendige Neustrukturierung der Partei mit den drei inhaltlichen Zielen in der Großen Koalition aus unserer Sicht nicht schaffen können.
Der Wahlkampf läuft also schon. Auch Hartmann erreichen Bitten, eine Nominierung zu unterstützen. Doch in der NRW-SPD hält man sich aktuell zurück. Auch wenn Hartmann sagt,
wir wollen am Ende der Vorstellungsrunde, also nachdem die Regionalkonferenzen stattgefunden haben, nachdem die Mitglieder das Wort hatten, auch überlegen, ob wir als Landesverband, ob nicht Pflicht, überhaupt ein Votum nochmal aussprechen, damit klar ist, der größte Landesverband, der kann nicht am Spielfeldrand stehen, sondern er muss auch klar Farbe bekennen. Wir wollen auch ein Team haben, das am Ende die Partei neu versöhnt und endlich eine neue Idee für die Sozialdemokratie entwirft, denn das braucht Deutschland dringender denn je und da werden wir dran arbeiten. Deswegen kommen wir auch zu diesen Terminen zusammen und bringen uns ein.
In dieses sozialdemokratische Experiment.
Moritz Küpper über das kleine Kandidatenkarussellchen für die Wahl der SPD-Spitze.
Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. So können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat. Das gibt es nicht. Die neue Trendsportart heißt Autokorso, habe ich gelesen. Und da stand auch, das sei gefährlich. Bei einem Korso zum Beispiel wurde ein Quadfahrer schwer verletzt. Eine Fahne hatte sich im Gefährt verheddert, sodass es umkippte. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. In mehreren Städten durch Autos blockierte Straßenkreuzungen, lese ich weiter. Hochkochende Emotionen und auch Alkohol bei den Mitfahrern erhöhten das Unfallrisiko. Durch sinnloses Gehupe werde die schlafende Bevölkerung empfindlich gestört. Autokorsus. Dieser Artikel stammt aus dem Jahr 2012. Europameisterschaft. Er entstand nach den drei Vorrundenspielen, die Deutschland damals gewann. Nach einem Sieg der Kroaten starb ein Mann, weil er sich zu weit aus dem Autofenster gelehnt hatte. Autokorsos können ja sehr gefährlich sein. Darüber hat es in der Vergangenheit immer wieder Berichte gegeben. Gerade in fußballmeisterschaftlichen Zeiten, wie eben dieser Artikel von 2012. Da spielte die Herkunft der Fahrer und Mitfahrer keine Rolle. Derzeit sind es Hochzeitskorsos, die uns beschäftigen. Und da ist manches anders.
Berlin-Spandau am 22. März. Eine Hochzeitsgesellschaft blockiert über vier Spuren den Altstädter Ring. Nobellimousinen stehen quer zur Fahrbahn. Männer mit dunklem Teint und in Anzügen tänzeln auf der Straße und filmen sich dabei. 10 Minuten lang. Gut eine Woche später wird auch auf der A81 bei Stuttgart eine Vermählung bejubelt. Und am 6. Juli verstopft ein Partykorso mit türkischer Fahne die A95 bei München-Fürstenried.
Qualmende Reifen und 3 blockierte Fahrspuren. Eine Hochzeitsgesellschaft hat offenbar die A3 zeitweise lahmgelegt. Und
offenbar wollten die Beteiligten besondere Fotos machen.
Heute am frühen Morgen stürmt die Polizei mit Spezialeinsatzkräften 7 Wohnungen von Tatverdächtigen am Niederrhein. In Rheinberg, Kamp-Lintfort, Moers und Neukirchen-Flüh.
Die Ordnungshüter sind in Alarmstimmung. Denn die Feierwütigen versperren mitunter auch Krankenwagen den Weg und schießen mit Pistolen in die Luft, wobei nicht erkennbar ist, ob sie nur Platzpatronen benutzen. Oliver Friederici, CDU-Politiker im Berliner Abgeordnetenhaus, spricht von einem neuen gefährlichen Trend.
Es ist massiver geworden, weil in einem bestimmten Kulturkreis posen, angeben, auch natürlich Freude über die Hochzeit, mit dicken, großen Autos aus deutscher Produktion, meistens gemietet, dazu gerne benutzt werden, hier den Verkehr komplett lahmzulegen.
Der konservative Verkehrspolitiker hat kürzlich im Berliner Landesparlament zwei schriftliche Anfragen gestellt, um die rot-rot-grüne Landesregierung zu einem Durchgreifen zu bewegen. Bei den Hochzeitskorsos mit zumeist türkischstämmigen Beteiligten sei es mit geringen Bußgeldern nicht getan. Auch strengere Bundesgesetze müssten her.
Wir fordern ganz klar eine massive Verschärfung des Verkehrsstrafrechts, Fahrverbot über längere Zeit, hohe Geldstrafen und natürlich auch das Einziehen des Kraftfahrzeugs. Nur das sind Signale, die die Klientel dann auch erkennt.
Gerade dort, wo sozusagen gefährlich in den Verkehr eingegriffen wird, das ist natürlich nicht hinnehmbar. Ich glaube, da ist auch Konsens, dass das aber zu zentralen Integrationsproblemen hochstilisiert wird, das halte ich für überzogen.
Haci Halil Uslucan leitet das Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Der Professor spricht nicht von einem neuen Trend, sondern von einer Zuspitzung der Debatte durch mehr Hochzeitskorso-Videos auf Facebook und Twitter. Uslucan wirbt für mehr Verständnis. In seiner Kultur zelebriere man eine Eheschließung gern groß und laut, um die Öffentlichkeit über eine neue, legale geschlechtliche Beziehung zu informieren. Und um in der familiär geprägten Gesellschaft den sozialen Status zu markieren.
Wenn Sie es schaffen, für Ihren Sohn, für Ihre Tochter eine sehr große Hochzeit zu organisieren, dann stellen Sie in der Gemeinde auch Ihr finanzielles und soziales Kapital zur Schau. Sie zeigen, dass Sie 400 Verwandte haben, dass Sie 400 Freunde, Bekannte haben. Wenn Sie sozusagen eine mickrige Hochzeit mit 50 Gästen feiern, dann zeigen Sie auch ungewollt, dass Sie arm sind, dass Sie wenig Personen kennen. Es ist auch ein Ausdruck eines geringen sozialen Kapitals.
Nach Ansicht des Psychologen nimmt die deutsche Mehrheitsgesellschaft eine Störung durch migrantische Hochzeitsgäste anders wahr als etwa eine Störung durch einen Junggesellenabschied.
Etwas, was in die eigene kulturelle Tradition sich einfügt, wird ja weniger als exotisch, befremdlich wahrgenommen. Ich glaube, möglicherweise sind Menschen auch eher geneigt, wenn es Zuwanderer sind, das auch stärker als Skandalöses zu sehen.
Vor allem die Polizei in Nordrhein-Westfalen mag bei den Hochzeitskorsos nicht mitfeiern. Denn sie musste allein im April und Mai 129 Mal ausrücken, weil Vermählungspartys im Chaos endeten. So sind für die CDU-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler die Feierexzesse keine Frage kultureller Identität, sondern einfach nur, Zitat, asoziales Verhalten. Und NRW-Innenminister Herbert Reul, ebenfalls CDU, setzt auf mehr Razzien durch Spezialeinsatzkommandos.
Wer geglaubt hat, wir drohen dann nur mit dem Zeigefinger, wenn wir sowas sagen, hat sich geirrt. Der muss damit rechnen, dass er morgens von der Polizei aus dem Bett geschmissen wird. Autobahnen sind keine Feierstätten.
Anders der Kurs im rot-rot-grünen Berlin. Hier betont die Polizei, man schreite nur bedingt und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ein, man führe auch keine Korso-Statistik. Interviews zu diesem Thema gibt die Polizei allerdings nicht, genauso wie die SPD-geführte Senatsinnenverwaltung. Die CDU-Opposition sieht in dem Schweigen ein Wegducken, damit die liberale Willkommenskultur des Berliner Senats nicht in Frage gestellt werde. Haci Halil Uslucan vom Zentrum für Türkei-Studien bilanziert. Die Hochzeitsexzesse erforderten einen schwierigen Balanceakt. Hier müsse man mit besonders viel Bedacht manövrieren.
Man soll jetzt nicht aus falsch verstandener Toleranz heraus weggucken, wenn da tatsächlich Menschen gefährdet sind. Aber zugleich auch nicht kulturalisieren dahingehend, diese Gruppen als nicht integrationsfähig, willig, bereit zu deuten.
Jens Rosbach über Hochzeitskorsos und die Diskussionen darum.
Seien Sie mir nicht böse, aber Sie müssen sich selbst auch ein bisschen differenzierter mit den Vorschlägen auseinandersetzen.
Eine Freundin wohnt mit ihrem Mann und ihrem Kind in einer Genossenschaftswohnung. Zwei Zimmer, ein älterer Bau. Eigentlich ist diese Wohnung nicht ganz so komfortabel. Die Eltern schlafen im Wohnzimmer, damit die Tochter ihr Spielzimmer hat. Manchmal wünschen sie sich mehr Platz, aber dann Kopfschütteln. Nein, so preiswert würden sie nie wieder wohnen und sie sind froh über ihre vier Wände. Wohnungsgenossenschaften sind Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, weil es damals auch zu wenige Wohnungen in den Städten gab und damals durch drangvolle Enge in untervermieteten Zimmern Seuchen und Krankheiten ein leichtes Spiel hatten. So taten sich die Menschen zusammen und das mit Erfolg. Heute, angesichts der Wohnungsnot, kommen die Genossenschaften wieder groß raus. Laut Bundesverband des Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen steigt die Zahl der Neugründungen. Von 2003 bis 2007 wurden nur 4 Neugründungen von Wohnungsgenossenschaften gemeldet. Von 2014 bis 2018 waren es 29. Bezahlbare Wohnungen, manchmal auch mit außergewöhnlicher Architektur, wie zum Beispiel das Clusterwohnen. Burkhard Schäfers hat sich das in München angesehen.
Wenn ich ja manchmal gefragt werde, wie viel Quadratmeter ich habe, dann mag ich es immer gar nicht sagen, wenn man das nicht vergleichen kann. Weil ich eben diese Haushaltsgegenstände überhaupt nicht lagern muss. Ich habe hier keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, eben kein Bügelbrett und all diese Dinge. Große Schüsseln, Kochtöpfe, das benutzen wir hier gemeinsam. Das muss man alles nicht mehr selbst besitzen.
Johanna de Lesicki, Anfang 60, lebt im Cluster. Wenn die Sozialpädagogin ihre Wohnungstür aufschließt, steht sie in einem Gemeinschaftsraum, 80 Quadratmeter groß, mit offener Küche, großem Esstisch und Sofas. Davon gehen 7 Apartments ab, mit je eigenem Bad und kleiner Kochecke.
Ich habe also mit Tochter und Enkeltochter und auch mit Freunden immer zusammengewohnt. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, man wird ja auch älter und irgendwie kann man dann nicht immer in dieses klassische Wohngemeinschaftsmodell leben. Und habe das auch immer beobachtet, was die Genossenschaften so machen. Und habe es mitgekriegt und mich eingeklinkt und wollte auch unbedingt Cluster.
Denn so, sagt de Lesicki, habe sie auf ihren knapp 40 Quadratmetern plus Gemeinschaftsraum mehr Platz als andere in einer klassischen Dreizimmerküche-Badwohnung. Die Clusterwohnungen gehören zu einem außergewöhnlichen Neubau der Münchner Genossenschaft Wagnis. In der Anlage gibt es auch normale Wohnungen, aber das Besondere sind die vielen Gemeinschaftsräume. Vorstandsfrau Ruth-Maria Golland zeigt Kinderspielzimmer, Atelier, Werkstatt, ein Wasch- und Nähzimmer mit Kaffeeküche und Dachterrassen mit gemeinsamen Hochbeeten, Alpenblick inklusive.
Wir stoppen damit auch ein ganzes Stück weit den Flächenfraß, den wir da auch haben, weil dann eigentlich ich wirklich meine Wohnung von vielem Kruscht und von vielen Kompromissen entlasten kann und gleichzeitig Räume bekomme und auch Anregungen durch die Expertise meiner Nachbarn, die ich auch in einem individuellen 200 Quadratmeter Loft nicht unbedingt hätte.
Die Genossenschaft Wagnis gründete sich vor knapp 20 Jahren. Sie hat inzwischen mehr als 500 Wohnungen, weitere sind im Bau. Wagnis ist eine von mehr als einem Dutzend junger Genossenschaften in München. Die Stadt gilt bundesweit als Vorreiter für einen Trend, der sich auch anderswo zeigt. Die Wohnungsgenossenschaft ist wieder da. Genaue Erhebungen fehlen, aber deutschlandweit sind es Fachleuten zufolge deutlich über 100 junge Genossenschaften. Die Mehrzahl steht für platz- und energiesparendes Wohnen und für die soziale Grundidee, dass Arme und Reiche, junge Familien und Rentner Tür an Tür leben. Es ist die Renaissance einer traditionellen Wohnform, die vor gut 150 Jahren durch ein preußisches Gesetz begründet wurde. Fast jede 10. Mietwohnung in Deutschland gehört einer Genossenschaft. Zusammen bieten sie Raum für mehr als 5 Millionen Menschen. Die Genossenschaftsmitglieder sind Miteigentümer, haben ein lebenslanges Wohnrecht und profitieren von dauerhaft günstigen Mieten. Außerdem würden Genossenschaften den Gemeinsinn fördern, sagt Ruth-Maria Gollan von Wagnis.
Eine gewisse Form von Vertrautheit, von sich kennen, auch die Verantwortung für dieses gesamte Projekt. Es ist auch so, dass gerade diese Angebote und Gewerbe sich ja bewusst auch über die Bewohnerschaft und die Wagnismitgliedschaft ganz weit raus ins Quartier wenden und übers Quartier hinaus.
Indes haben auch die Genossenschaften mit hohen Grundstückspreisen zu kämpfen. Die Folge: Wer Mitglied einer jungen Genossenschaft werden will, muss häufig mehrere 10.000 Euro Eigenkapital als Einlage mitbringen. Nathalie Schaller von der Mitbauzentrale München, einem Beratungsunternehmen, sagt:
Am Thema Wohnen, da wird sich eine Stadtgesellschaft spalten. Also wir sehen das ja in anderen Städten, die das eben falsch gemacht haben, wie London oder Paris, wie eine Segregation in der Stadt zu Unruhen auch führt. Wenn wir in München keine Krankenschwester, keine Erzieherin, keinen Polizisten mehr haben, dann ist auch unser soziales Umfeld gefährdet. Und ich denke, das sind Themen, die gehen uns alle an.
Die Stadt München fördert deshalb seit einiger Zeit gezielt Genossenschaften. In Neubaugebieten auf städtischem Boden sind ein Drittel der Flächen für sie reserviert. Hier und in anderen Städten bauen auch traditionelle Genossenschaften wieder verstärkt neue Häuser, nachdem sie jahrelang nur ihren Bestand verwaltet hatten.
Letztendlich ist es natürlich ein sehr geeignetes Mittel, sagen wir mal, sich dämpfend auf den Wohnungsmarkt auszuwirken, weil das sind Antispekulationsprojekte, Leute, die für sich selber bauen und die angelegt sind, dass niemand einen persönlichen Gewinn aus der Wertsteigerung eines Objektes oder eines Grundstücks zieht.
Bei jungen Genossenschaften entwickeln die künftigen Bewohner ihre Häuser oft gemeinsam. Das sei manchmal mühsam. Die Städte würden dadurch aber gewinnen, sagt der Architekt und Stadtplaner Rainer Hoffmann.
Da entstehen sehr, sehr gute Architekturen, sehr, sehr gute Häuser häufig, weil man eben sozusagen in diesem Prozess des Selberentwickelns und des gemeinschaftlichen Entwickelns natürlich auf andere Ideen kommt. Also man stellt fest, dass eigentlich, wenn man mal wirklich die Menschen nachdenken lässt, wie sie gerne wohnen wollen oder auch arbeiten wollen, dass es komplexer wird, großartiger, als wenn man einfach nur ein Projekt macht wie immer. Deswegen glaube ich, ist das ein Zukunftsmodell.
Schöne Häuser, bezahlbare Mieten, eine solidarische Nachbarschaft, das klingt fast schon zu gut. Aber natürlich wird in Genossenschaften auch gestritten. Meist geht es um Dreck, Lärm und ums Geld, sagt Ruth-Maria Gollan von Wagnis.
Das bedeutet ein hoher Anspruch an das, was an Kommunikation zu leisten ist und an Konflikten auch zu bewältigen ist. Und das Spannende ist, dass eben nicht ein kleinster gemeinsamer Nenner entstanden ist, sondern ein größtes mögliches Vielfältiges.
Burkhard Schäfers über Clusterwohnen in München. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat für Sie meine Kollegin Johanna Herzing zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.